Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns zu Beginn dieser Predigt den Predigtabschnitt aus dem ersten Buch Samuel ab Vers 6, Kapitel 8 ab Vers 6 bis Vers 22, das ist das Ende des Kapitels, lesen. Erstes Buch Samuel ab Vers 6. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Sehne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinen Wagen herlaufen, und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen, damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihnen seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen. Und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Was so viel heißt wie, das geschieht jetzt. Liebe Gemeinde, wir wollen heute in der Predigt dann die Predigt von vor 2 Wochen anknüpfen. Und ich hoffe, dass das ein oder andere vielleicht noch gegenwärtig ist, werde es aber auch in dieser Predigt noch einmal mit erwähnen und einen Teil auch wiederholen. Ich möchte uns aber zu Beginn noch einmal den Vers 7 aus diesem Abschnitt lesen, denn er wird die eigentliche Überschrift zu dieser Predigt sein. Sprach der Herr zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, Samuel, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Ich möchte in der Predigt heute mich vor allem mit einem Begriff und mit einer Aussage hier im Zentrum beschäftigen. Es geht um diese Aussage, dass Gott nicht mehr König über Israel sein soll. Und damit ist das Thema für die heutige Predigt das Königtum oder das Königreich, wenn wir so sagen wollen, die Königsherrschaft Gottes. Denn Israel hatte von Gott einen König gefordert. Und wir haben in der letzten Predigt ja gehört, dass Israel in der ganzen Welt eine Sonderstellung hatte und von den Heiden abgesondert war und nun diese Sonderstellung aufgeben wollte. Israel wollte sein wie die Heiden. Und wir haben auch gehört, dass die Ordnung Gottes, die er aufgerichtet hatte, indem er Richter für das Volk eingesetzt hat, dass diese Ordnung von Israel verworfen wurde und dass sie sie nicht mehr haben wollten, weil es offensichtlich in dieser Zeit schlechte, wirklich sehr schlechte Richter gab. Beide Punkte haben uns eindringlich gewarnt und darauf hingewiesen, dass wir im Grunde unseres Herzens unser Leben lang an den Ordnungen Gottes etwas herumzunörgeln haben. Dass wir im Grunde unseres Herzens eigentlich ständig an den Ordnungen Gottes etwas verändern wollen. Wir Menschen haben massive Probleme, das hinzunehmen, was von Gott gegeben ist. Wir rechtfertigen unsere Kritik oft mit Intellekt oder mit Wissenschaft oder irgendwelchen anderen Konstrukten. Und wollen damit dann die Ordnung Gottes zurechtbiegen und umdeuten. Im Alltag sind wir auch in kleinen Dingen schnell dabei, Gott zu kritisieren. Immer klingt etwas in dieser Kritik mit an, wenn wir sagen, ja, wenn ich bestimmen könnte, dann würde ich diese Kleinigkeit noch hinzufügen. Oder diese Kleinigkeit einfach weglassen. Ist ja nicht viel, aber ein wenig würde ich doch verändern. Das ist aber im Endeffekt das gleiche Prinzip, wie einen König zu fordern. Im Grunde fordern wir durch unser Leben ja ständig von Gott sogar die eigene Herrschaft. Wenn wir einmal genau hingucken, dann merken wir doch alle, dass wir im Grunde eigentlich unser Leben selbst in der Hand haben wollen. Dass wir im Grunde, wenn es noch so gut ist, wenn uns Gott noch etwas so Gutes gibt, doch im Herzen eigentlich unsere eigene Herrschaft aufrichten wollen oder wiederbekommen wollen. Aber wie gesagt, das war ja das Thema der letzten Predigt. Heute wollen wir unseren Blick noch auf ein anderes Thema lenken. Nämlich schon wie erwähnt auf das Thema das Königtum, das Königreich Gottes. Und ich möchte dazu heute in drei Abschnitten vorgehen. Und der erste Abschnitt soll sich damit beschäftigen, dass Gottes Ordnung für die Welt seine eigene Königsherrschaft ist. Der zweite Punkt bezieht sich auf Jesus Christus. Dieser König, der zu allen Zeiten herrschen soll, ist und bleibt Jesus Christus. Und als dritten Punkt wollen wir darauf schauen, dass und wie sich Samuel vom Volk unterscheidet. Zunächst einmal kommen wir zu dem ersten Punkt. Es gibt eine Ordnung für diese Welt. Und diese Ordnung heißt, Gott hat seine eigene Königsherrschaft aufgerichtet. Wir lesen das an so vielen Stellen in der Bibel und es ist wirklich eine der Aussagen, die wir wie aus einem Rezeptbuch aus der Bibel ablesen können. So zum Beispiel im zweiten Buch Mose in Kapitel 15. Dort heißt es im Vers 18, der Herr wird König sein immer und ewig. Ausrufezeichen. Der Herr wird König sein immer und ewig. Diese Aussagen sind im Grunde, wo auch immer wir uns in der Bibel aufhalten, ganz klar. Es kann keinen anderen König geben, es hat nie einen anderen König gegeben und es wird nie einen anderen König geben. Der Herr wird König sein, immer und ewig.
Und wir haben heute in diesen Versen in Psalm 24 ja auch genau diese Frage gelesen. Wer ist denn dieser König der Ehre? Wer ist der König, der regiert? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Zahlreiche Psalmen. Und ganz besonders in Psalmen 93 bis 100. Diesen Lobpreispsalmen, da ist immer wieder ein Thema zu sehen. Gott ist König. Wir loben und preisen Gott als den König. In seiner Herrschaft heißt es dort, regiert er souverän. Das heißt, dass er in der Ausübung seiner Macht keine Einschränkungen hat. Gottes Königtum kennt selbst keinen menschlichen König, sondern nur er selbst ist der König. Halten wir das fest. Nur er selbst ist der König. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der König in allen Zeiten, wenn wir von Gott, dem König, reden, dann wissen wir, dass dieser König Jesus Christus selbst ist. Dass er zu allen Zeiten der König war. Und wir wollen das einmal in den Zeitabschnitten betrachten. Zunächst einmal Christus als König vor und in der Schöpfung. Und dann in der Phase, in der Gott direkt mit seinem Volk herrscht. Und dann schauen wir einmal, dass auch Christus der König ist mit seinem störrischen Bundesvolk, um am Ende zu sehen, dass Christus der geoffenbarte, wahre König ist. Den ersten Punkt, den haben wir ja bereits eben schon angesprochen. Wenn von einem König geredet wird, dann stellen wir aber fest, dass gerade zum Beispiel in Psalm 24 oder in Psalm 93, aber auch danach in den anderen Psalmen, dass dann, wenn von einem König die Rede ist, wenn von dem König, von Gott die Rede ist, auch immer wieder von der Schöpfung die Rede ist, von dem Schöpfergott. Schöpfung und König sein und Herr über die Herrschaft stehen so eng in diesen Bibelversen zusammen, dass man fast denkt, es sei ein Thema. Sicher sind es zwei Punkte. Sicher ist, dass Gott der Schöpfer ist und diesen Plan der Schöpfung von Ewigkeit her gefasst hat. Nochmal ein anderer Strang als seine Königsherrschaft. Und doch hängt beides so eng zusammen. Gott selbst hat die Welt geschaffen. Aber er hat sie sich zum Königreich geschaffen. Er hat auch mit der Schöpfung seine Königsherrschaft auf dieser Erde begonnen. Und im Grunde, wenn wir das, wie wir es ja wollen, zeitlich betrachten, dann sehen wir, dass Gott von Anfang an, als der Mensch auf der Erde lebte, diese Herrschaft auch auslebte. Allerdings hatte er dort noch Gemeinschaft mit dem Menschen. Durch den Sündenfall ist der Mensch und Gott getrennt. Gott beschließt daraufhin, mit dem Menschen einen Bund zu schließen und regiert aus immer weiterer Distanz. Am Anfang sehen wir, dass der Mensch und Gott ganz eng zusammen sind. Dass die Herrschaft Gottes, dass Adam, wenn wir so wollen, Gott sogar hautnah als den König erlebte. Und dann wurde diese Kluft und diese Distanz immer größer. Im Laufe der Zeit sehen wir, dass Gott in seiner Herrschaft aus weiterer Distanz sein Volk regiert. Wir wollen darauf später noch einmal eingehen, aber zunächst noch einmal den Gedanken ausführen, wie es dann war zu dem Zeitpunkt, als Gott mit seinem Volk immer weiter auf seinen Bund aufrichtet und sich immer weiter seinem Volk offenbart. Auch da sehen wir, dass es immer wieder nicht irgendein Gott ist oder ein ominöses Gottesbild, sondern dass all diese Dinge, wo Gott sich offenbart, wie er sein Volk regiert, uns immer wieder auf Christus hindeuten. Wir können sicher nicht alle diese Beispiele aufführen. Aber wir wissen, dass da, wo Mose den Stein schlägt zum Beispiel, dieser Stein nichts anderes symbolisiert als Christus. Dass der Protest gegen das von Gott gegebene Manna in der Wüste nichts anderes ist als der Protest gegen das Brot, das durch Christus gegeben wird. Wir sehen auch, dass das Volk sich immer wieder zurücksehnt nach den Fleischköpfen der Gefangenschaft. All dies waren Ablehnungen Gottes in seiner Königsherrschaft. Das Volk lehnte immer wieder Gott ab. Was es aber nie wirklich los wurde, ist, dass Gott über sie geherrscht hat, dass er regiert hat. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Text, zeitlich sind wir ja genau in diesem Bereich angekommen, dann lesen wir, dass Israel ja hier an dieser Stelle den König und die Königsherrschaft Gottes verworfen hatte. Genauso lesen wir es ja in Vers 7. Sie hatten nicht Gott insgesamt verworfen, es soll kein Gott mehr sein, sondern letzten Endes, so wie es Gott hier formuliert, sagt er, sie haben nicht dich Samuel verworfen, sondern dass ich nicht König über sie sein soll. Das war der Protest und das war die Auflehnung. Noch einmal, es ist ein Unterschied, ob man sagt, da ist kein Gott, oder ob man sagt, ich will nicht von Gott, dem König, regiert werden. Da bleibt noch die Ahnung und da bleibt auch noch der Glaube daran, dass es einen Gott gibt, aber man will diese Herrschaft nun nicht mehr haben. Israel verwirft die Königsherrschaft Gottes an dieser Stelle, aber sie kann natürlich nicht Gott selbst verwerfen. Gott bleibt in seiner Herrschaft, denn die hat er aufgerichtet. Das haben wir soeben gehört. Im Laufe der Zeit ist ein von Gott eingerichtete Königsherrschaft für diese Schöpfung verbunden und aufgerichtet. Und immer wieder im Laufe der Geschichte ist sie sichtbar geworden. Und so hat auch Gott an dieser Stelle Israel nicht verworfen, nicht seinen Heilsplan geändert oder gar die ganze Schöpfung verworfen, sondern er gewährt ihnen diesen Wunsch. Und von diesem Moment an verändert sich etwas im Verhältnis von Gott zu seinem Volk. Der König, der dieses Volk regiert, der wahre König, ist nun ein König hinter den Königen, die das Volk regierten. Wir können, wenn wir es einmal so wollen, von einer Phase der verborgenen Königsherrschaft reden. Denn sichtbar auf der Welt gab es ja einen König mit Namen Saul, mit Namen David, mit Namen Salomo. Alle waren sie Könige. Aber hinter ihnen, da war ein Gott, der wahrhaftig regierte. Denken wir noch einmal daran, dass wir von Anfang an Gott als den König und als den Herrscher immer im Vordergrund gesehen haben, der direkt mit seinen Menschen handelt. Jetzt handelt er auf einmal aus dem Hintergrund. Und dennoch wissen wir, dass die Herrschaft Gottes nur dann sichtbar ist, wenn er sich selbst seinem Volk offenbart. Letzte Predigt hatte ich die Verwerfung Gottes und die Forderung eines Königs als den Tiefpunkt der Beziehung des Bundesvolkes Gottes zu Gott selbst benannt. Man könnte ja jetzt vermuten, dass Gott in irgendeiner Art und Weise sich nicht mehr seinem Volk offenbart. Aber genau dies ist nicht geschehen. Und ich möchte sogar noch ergänzen, dass ab diesem Zeitpunkt oder ab diesem Tiefpunkt, der in dem Verhältnis von Gott zu seinem Volk entstand, nun eine ganze Phase, sozusagen ein ganzes Tief anschließt, ein langes, langes Tief, in dem die Menschen nach und nach weiter sich selbst erkennen und immer wieder tiefer in ihr Schlamassel versinken. Aber in der Beziehung selbst war der Tiefpunkt erreicht. Zeitlich gesehen beginnt er im Grunde hier 1110 Jahre vor der Kreuzigung. Und es beginnt eine Phase, eine Kette von Verwerfungen Gottes. Die Verwerfung des Königs ist nur der Anfang von einer Kette von immer weiteren Verwerfungen Gottes, bei denen Israel jedes Mal Gott mehr verwirft und immer tiefer weiter in Götzendienst, Schuld und Sünde hinein versinkt. Und das Ganze gipfelt dann auf Golgatha, als man sogar Gott selbst verwirft. Am Kreuz, an dem Jesus hängt, da wird die wahre Motivation des Volkes Gottes offenbar. Wir wollen lieber einen weltlichen König als diesen geistlichen König. Dort auf Golgatha hatte man den König der Juden abgelehnt und verspottet. Und dennoch prangert über Jesus in der dunkelsten Stunde eine wahre Aussage über ihn am Holz. Dort sind vier Buchstaben in ein Holzstück eingeritzt, die nichts anderes aussagen, als hier hängt der König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden. Wenn wir genau hinschauen, dann wissen wir, als Jesus geboren wurde, da wurde er bereits als König bezeichnet. Zwar von Herodes, der Angst hatte vor diesem neugeborenen König der Juden. Sodass wir schnell verstehen, dieser Jesus also, das ist der wahre König des Volkes Gottes. Er war es, als er Mensch wurde, und er war es bereits zu allen Zeiten. Diesen wahren König, Jesus selbst, hatte also Israel eigentlich abgelehnt. Und damit spitzt sich auch die Verwerfung Gottes in Israel zur Zeit Samuels zu. Im Grunde wurde Jesus selbst verworfen. Wenn wir davon hören, dass Israel einen König wollte, dann wird das Argument vorgebracht, wir wollen sein wie die Heiden. Und tatsächlich sehen wir, dass Israel mit dieser Forderung offenbart, dass es vom Herzen bereits Schulter an Schulter mit den Heiden steht. So wenig wie die Heiden Jesus kennen, so wenig hat Israel seinen Retter gekannt. So wenig hat Israel seinem ewigen König vertraut. Wieder einmal beweist der Mensch, dass in ihm nichts steckt, wie er Gott erkennen kann. Der Mensch kann zwar viel Weises tun, kann sich Schlauheit und Weisheit anhäufen, aber von Gott, da hat er keine Ahnung. Menschen wollen ihre Schlauheit gebrauchen, aber es kommt immer nur ein Gerüst von Murks heraus. Da kommen wir noch einmal darauf zurück, wohin sich Israel manövriert hatte. Wir wissen ja, normalerweise ein Mensch, der Gott nicht kennt, ein Heide, sagt, die weltliche Autorität ist die höchste Instanz, die es auf der Welt gibt. Wenn ich von Gott nichts kenne und von ihm nichts erwarte, dann ist für mich das Höchste, die höchste Autorität, der höchste Richter, ein weltlicher Richter. Und nichts geht über das Urteil des weltlichen Königs. Wenn der König für einen ist, dann kann einem nichts passieren. Ebenso lehnt ein Mensch ohne Glaube die Verantwortung vor Gott, vor dem ewigen König ab. Und genauso sagte Israel auch einst, wir wollen einen König als höchste Instanz und nicht mehr Gottes direkte Herrschaft, die in dieser Zeit durch Richter untermauert und umgesetzt wurde. Und damit hat man rundheraus gesagt, die Herrschaft Christi vollkommen abgelehnt. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, und hier steht Israel wirklich in genau der gleichen Haltung wie jedes Heidenvolk auch. Wenn man meint, Gott abzulehnen, dann kann man, wie gesagt, nicht Gottes Herrschaft ablehnen, denn diese bleibt ja eine Tatsache. Sondern man kann im Grunde nur das heilsbringende Opfer Christi ablehnen. Gottes Herrschaft bleibt auch bei demjenigen bestehen, der Gott ablehnt. Ja, tatsächlich ist Israel ja nicht gottlos geworden. Israel ist auch nicht rausgekommen aus der Verantwortung vor Gott. sondern man hat jetzt nur eine Zwischenebene bekommen, die das Volk sogar hart unterdrücken wird. Einen König. Könige, die, wie wir nachher lesen, teilweise so hart waren, dass das Volk bis ans Äußerste zu leiden hatte. Da hätten sie sich manchmal bestimmt die Söhne Samuels zurückgewünscht. Das Traurige ist und bleibt dabei die Natur des Menschen, der einfach alles, was ihm zum Wohl gerichtet ist, lieber ablehnt, als es anzunehmen. Kommen wir zum dritten Hauptpunkt. Samuel, der unterschied sich aber von diesem Volk. Der Unterschied von einem Glaubenden, also von Samuel in dieser Situation zu den Nichtglaubenden, ist die Art und Weise, wie man an Krisen herangeht. Das Volk fürchtete die schlechten Richter und auf der anderen Seite die Philister. Die da standen wie eine Armee und sie bedrohten. Deshalb wollten sie, wie in Vers 20 gesagt, und schauen wir einmal genau dort rein, sie wollten ihre eigenen Kriege führen. Dort heißt es, wir wollen einen König, damit wir unsere Kriege führen. Samuel hatte wahrlich genug Grund, sich bedroht zu fühlen und zu sehen, wie dramatisch das Volk die Liebe Gottes verwirft. Er wurde angegriffen, seine Position in Frage gestellt, seine Kinder waren missraten und übten ein übles Richteramt aus und er stand alleine den Ältesten des Volkes gegenüber. Keine rosige Perspektive, keine gute Analyse. Das Volk wollte seine eigenen Kriege, seinen eigenen König und nichts mehr mit Gott selbst zu tun haben. Und was tat Samuel? Samuel betete zum Herrn. Wir lesen immer an diesen Stellen, dass Samuel sich direkt an Gott wendet. Ganz anders als das Volk grenzt er sich ab und fragt Gott um Rat. Seinen eigenen Kampf mit den Ältesten, den nahm er erst gar nicht an. Er wendete sich gleich zu Gott. Und auch die Weissagungen Gottes führte er treu aus. Samuels Vertrauen war so unendlich groß, dass er einfach alles genau so tat, wie Gott es ihm auftrug. Er benannte und salbte darauf sozusagen seinen Nachfolger ohne zu murren. Das ist ein wunderbares Vorbild für Glauben. Boten Gottes stehen in einem Dienst, der sie von den Empfindungen für ihre eigenen Niederlagen loslöst. Der Grund liegt darin, dass die Boten Gottes nicht ihre eigene Nachricht bringen. Auch liegt ihnen ihre Karriere nicht am Herzen. Auch liegt ihnen nicht am Herzen, dass sie ihr Glaubensleben durch eigene Kraft gestalten und nach eigenen Plänen. Ein glaubender Mensch wendet sich an Gott und erhofft von Gott genau die Führung, die für unser Leben von Gott für richtig erachtet wird. Ich wünsche mir, dass viele Prediger dies beherzigen und nicht irgendjemand nach dem Mund predigen, sondern das reine Evangelium verkünden. Ich meine damit jeden, der das Evangelium weitersagt. Ob auf der Straße, ob in 1:1 Gesprächen, im Internet, am Telefon oder wo auch immer. Es geht selbstverständlich auch für die Kanzeln. Samuel ist wahrhaft ein gutes Vorbild, Gott als den König anzuerkennen und ihm zu dienen und nicht den Menschen nachzufolgen. Er hat den Blick auf Jesus gerichtet, auch wenn er nur einen kleinen Ausschnitt der Weltgeschichte gesehen hat. Wenn wir vergleichen, wie wenig er von Jesus gesehen hatte und wie viel wir von Jesus gesehen haben, dann könnte man manchmal verzweifeln, wie wenig wir davon umsetzen und treu bei Gott bleiben und wie viel Samuel treu bei Gott blieb. Er hatte geglaubt, dass es nichts Besseres gibt, als Gott zu folgen. Auch wenn sein Volk auf Trampelfaden läuft, auch wenn es sich in die Büsche schlägt, so wie Samuel es vielleicht nie und nimmer vermutet hätte. So ist es auch für uns besser, Jesus ohne Bedingungen nachzufolgen. und nicht alles managen zu wollen und alles zu planen, was uns in den Sinn kommt. Jesus ist und bleibt der König seit der Schöpfung und durch alle Zeiten hindurch. Und er ist der König, der uns im Himmel erwarten wird, um dort mit ihm zu leben. Ist uns das bewusst, dass unser Leben und unser Ausblick auf diesen König, der dort im Himmel regiert, der als König alle Schlachten für uns geschlagen hat und der sein Königreich für uns geöffnet hat. Mehr noch, der uns im Himmel erwartet. Vielleicht ist uns dieses Wort zu geläufig, als dass wir noch etwas Besonderes damit verbinden. Aber jemanden zu erwarten, heißt auch Sehnsucht zu haben und sich darauf zu freuen, dass er kommt. Und so erwartet uns Jesus im Himmel und freut sich darauf, dass seine Braut zu ihm geführt wird, um dort mit ihm zu leben und dort mit ihm auf ewig in seiner Herrschaft zu leben. Das ist doch wahrhaft eine gute Perspektive und ein guter Ausblick und ein Grund, den König aller Zeiten zu loben und zu preisen. Amen.